Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hi, hier ist der Gamondocast. Wir sind heute zu dritt. Hallo Marco.
Hallöchen.
Hallo Anton.
Guten Abend.
Hallo Jan, hi.
Ja. Wir
reden über Videospiele.
Ja, hoffentlich, ne?
Ja, ja.
Was ist das?
Oh.
Jetzt unter anderem in dieser aktuellen Situation mit Quarantäne nicht Videospiele zu kennen, wäre ein bisschen traurig, aber...
Und Anton, nicht sagen, was einen Facepalm zur Folge hat. Man soll sich nicht ins Gesicht fassen.
Mit welchen Körperteilen?
Mit allen.
Siehst du, gerade sowas nicht sagen.
Ich fasse mir andauernd ins Gesicht, nebenbei erwähnt.
Ich kann es auch nicht.
Ich fasse mir eh immer ins Gesicht und ich habe jetzt auch nicht aufgehört damit. Es tut mir sehr leid.
Ich habe mein Mikro im Gesicht gerade.
Im Gesicht? Du sollst es nur in der Nähe des Gesichts halten. Du sollst es nicht essen.
Ach, verdammt.
Irgendwelche Munchgeräusche. Ja, ja, man merkt, trotz Corona geht es uns offensichtlich gut. Zumindest unsere Laune scheint nicht drunter gelitten zu haben.
Ach ja, ist okay. Im Moment gibt es noch, zumindest für uns, eins Schlimmeres. Ich will jetzt nicht runterspielen, dass die Situation im Moment nicht gut ist, aber es könnte schlimmer sein, was nicht gerade das Positivste ist, aber...
Ja, ist wohl wahr. Wir haben noch Klopapier, also ist alles gut.
Ja,
ich habe
keine
Küchentücher mehr, nein.
Hast du die als Klopapier verwendet oder was?
Nein, so sollte man nicht tun.
Ja, anscheinend sollte man das nicht tun, weil Küchentücher noch irgendwie extra belegt sind.
Ja, ich hatte jetzt auch gelesen, dass es wohl nach der Klopapierkrise eine weitere Klopapierkrise geben wird, weil viele Leute anderes Zeug zweckentfremdet haben, das jetzt die Kanäle verstopft.
Oh Gott. Okay.
War mir ehrlich gesagt auch vorher nicht bewusst. Von daher, ich habe viel zu lernen während dieser Krise. Aber egal.
Mir war vorher nicht bewusst, dass die Leute sich die Hände nicht waschen. Das war mir vorher nicht bewusst.
Oh, das war mir vorher absolut bewusst.
Alles unglaublich.
Das war jetzt absolut nichts Neues für mich.
Ich bin schockiert. Okay, na gut.
Ja, da könnte ich auch Geschichten erzählen, aber naja, wollen wir mal nicht drauf rumreiten.
Da ich glaube, dass ihr beide über das gleiche Spiel reden werdet, glaube ich an. Denn ich wollte nochmal einen Bericht geben. Wir hatten ja den letzten Podcast, habe ich ja angesprochen, dass ich Final Fantasy 15 mal richtig gespielt habe.
Ja, genau, stimmt, ja.
Und was heißt richtig? Was heißt richtig?
Ich hatte es ursprünglich mir geholt, relativ kurz nach Release und dann irgendwie eine Stunde gespielt und dann gar nicht mehr.
Ah, okay. Jetzt hast du das komplett.
Ja, und jetzt habe ich es tatsächlich durchgespielt, bis auf eine DLC-Episode und eins von den großen Nebenquests, was ich noch machen wollte, aber ich glaube, ich lasse es jetzt sein, weil man kennt das, wenn man mit einem Spiel durch ist.
Das ist praktisch die Version jetzt mit der veränderten Endung irgendwie? War da nicht sowas?
Ja, da gibt's einiges. Da gibt's einiges. Von daher hole ich auch so ein bisschen aus. Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich dann die über Xbox Game Pass die Royal Edition gespielt. Mit all den DLC und all den Anpassungen und vielen, vielen Patches, die gemacht wurden. Über die Jahre inklusive Story-Patches. Eines der wenigen Spiele, wo die Story mehrmals gepatcht wurde. Es ist ein Spiel. Ich hatte jetzt auch schon im letzten Podcast gesagt, ich bin kein Riesenfan von Final Fantasy-Spielen. Die meisten Final Fantasy-Spiele, die ich gespielt habe, habe ich nicht gemocht. Von daher kann man sagen, Final Fantasy 15 ist für meine verqueren Verhältnisse tatsächlich noch eines der besseren Final Fantasy Spiele, weil ich hab's nicht gehasst.
Das kann man so auf die Packung kleben. So. Jan hat es nicht gehasst.
Ja, also keine Ahnung. Final Fantasy 8 hatte ich damals gespielt. Fand ich sehr interessant von der Story her für die ersten zwei Discs. Und dann habe ich die dritte Disc gespielt. Und da ging irgendwie alles total den Bach runter. Und ich habe es fürchterlich gehasst. Und bei Final Fantasy X habe ich hauptsächlich das Gameplay sehr gehasst und einiges von dem von der US-Synchronisation. Ich weiß, dass dieses Meme mit dem Lachen, dass das im Prinzip so Absicht ist, aber es gibt noch andere fürchterliche Momente und fürchterliche Charaktere. Ich habe Final Fantasy X nicht gemocht.
Magst du die Charaktere jetzt?
Von Final Fantasy X immer noch nicht, nein.
Nee, von 15 jetzt.
Von 15, ja, darauf komme ich noch. Die Sache bei Final Fantasy 15 ist, sowohl alle positiven als auch negativen Punkte, die ich habe, kommen mit einem Aber. Mhm. Wenn ihr versteht. Zum Beispiel, die Charaktere sind alle relativ Abziehbildchen, also irgendwie nichts, was man vorher nicht schon mal gesehen hat, von wegen der eine Typ ist der quirlige junge Typ, der eher unerfahren ist und die ganze Zeit schlechte Witze macht und der Protagonist ist halt ein Anime-Protagonist. Nicht ganz so fürchterlich wie Cloud von Final Fantasy VII meiner Meinung nach, wo ich im letzten Podcast sehr schockiert war, was das für ein fürchterlicher Charakter ist, zumindest anhand von der Demo. Aber halt trotzdem so, nee, halt so ein bisschen miesepetrig Emo. Aber was halt das Spiel schon ganz gut schafft, ist, auch wenn die Charaktere von dem Grundsätzlichen nicht so viel an sich haben, nicht so viel Tiefe haben, kommt die Tiefe halt dadurch, dass man wirklich quasi mehr oder weniger die ganze Zeit mit denen unterwegs ist und sie halt viel miteinander reden und sie ein gewisses vorher etabliertes freundschaftliches Verhältnis da miteinander haben. Und ich muss sagen, es hat im Endeffekt funktioniert. Im Endeffekt mochte ich meine Jungs, mit denen ich durch das Land gedüst bin, in dem Auto. Das Auto ist cool, aber man kann es nicht selber fahren. Auch so eine Sache. Und das sind halt viele Sachen. Die Story zum Beispiel in der ersten Hälfte hat sie ein sehr interessantes Konzept, ist aber nicht so richtig durchgängig intelligent. Sie ist sehr konfus erzählt und auch ein bisschen im Widerspruch mit sich selber. Also um es ganz kurz zusammenzufassen, Spoiler für die erste Stunde von Final Fantasy XV. Du spielst halt als dieser Prinz von einem kleinen Land. Dieses kleine Land hat aber praktischerweise Magiekristalle, die das andere Land will, das böse Land. Andere Länder gibt es nicht, weil das böse Land hat alle anderen Länder erobert. Um irgendwie Frieden zu schließen, sollst du verheiratet werden mit einem jungen Orakel von einem anderen besetzten Land. Und das ist im Prinzip so der Anfang des Spiels. Du bist halt mit deiner Gefolgschaft von drei anderen Leuten unterwegs und machst so ein bisschen einen Junggesellentrip / du reist halt zu dieser Hochzeit. Also beides so ein bisschen. Und kurz bevor es dann wirklich zu diesem Land geht, wo man hin will, stellt sich halt heraus, das böse Imperium hat das kleine Land angegriffen und besetzt und dein Vater, der König, ist tot. Der wichtige magische Kristall ist Fragezeichen. Es ist nicht ganz klar, wo er ist und im Prinzip alles schlecht. Die Sache ist die, es spiegelt sich nicht ganz so in dem Ton des Spiels wieder. Man würde denken, quasi nachdem du dieser junge Prinz bist, der jetzt mit dieser wichtigen Aufgabe betreut ist, quasi Rache zu üben für sein Land, neuer König zu werden, im Prinzip sein ganzes Leben in Scherben zu sehen und so weiter, dass es im Prinzip eine sehr deprimierende Story ist. Und das ist es nicht, was einerseits gut ist, aber andererseits halt super seltsam, weil im Prinzip ist dann zumindest die erste Hälfte des Spiels ist dann weiterhin dieses sehr fröhliche Junggesellentrip. Wir reisen durch die Gegend und wir campen ein bisschen Hin und wieder kämpfen wir gegen irgendwelche imperialen Roboter. Aber wir denken nicht groß darüber nach, dass vermutlich alle unsere Familien tot sind und so. Das ist halt irgendwie so eine seltsame Sache. Und das in der zweiten Hälfte des Spiels dreht das Ganze dann nochmal richtig groß auf. Und es geht quasi um das Schicksal der gesamten Welt, was ich thematisch ein bisschen problematisch fand, weil ich persönlich bin nicht so ein Riesenfan von Monarchien und sowas. Das geht ein bisschen damit mit ein. Aber dafür wurde die Story dann trotzdem irgendwie interessanter, weil sie hatte dann viel mit sie traut sich halt teilweise in richtig düstere beziehungsweise wirklich die Freundschaft der vier Leute arg zu testen und wirklich arg zu beanspruchen, und es passieren viele Dinge und es eskaliert sehr viel und es geht um Vorbestimmung und nicht unbedingt immer im positiven Sinne Vorbestimmung und solchen Sachen, und das ist ganz interessant, auch wenn wieder sehr generisch. Das ist halt eine von diesen vielen Sachen von Final Fantasy, wo man sagen kann, ist gut oder ist schlecht, aber, wenn ihr versteht, was ich meine.
Nö, aber passt.
Oder du hast halt das Kampfsystem, was daraus besteht, dass du im Prinzip ein Echtzeitkampfsystem hast, was so ein bisschen minimal angelehnt ist an Character-Action-Spiele, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Devil May Cry oder Bayonetta oder was auch immer. Aber halt mit dem Unterschied, du hast diesen einen Angriffsbutton und den hältst du halt gedrückt und solange prügelst du halt auf einen Gegner ein. Du kannst ausweichen, was in Echtzeit ist, und du kannst Befehle geben an deine Mitstreiter, was dann quasi so spezielle Skills sind, die du auch bestimmen kannst und die du auch aufleveln kannst und so weiter. Du kannst Items benutzen. Du hast ein absolut fürchterliches Magiesystem, weil Magie ist in dem Spiel im Prinzip wie Granaten, nur mit einer fürchterlichen Steuerung und mit sehr viel Area of Effect Damage. Und Friendly Fire, das heißt im Prinzip, wann immer du irgendwie einen Feuerball wirfst oder irgendwie ein Eisding, was das Ganze drumherum einfriert, wirst du definitiv deinen KI-Kumpanen schaden. Oh. Von daher habe ich es nicht viel benutzt. Und es ist einerseits interessanter, als man denkt. Also es ist nicht einfach nur, dass man die ganze Zeit diesen einen Button gedrückt hat und dann irgendwann gewinnt. Es wird hin und wieder anspruchsvoller und es gibt einige anspruchsvolle Kämpfe. Aber gleichzeitig ist es halt sehr eingeschränkt, weil das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die Final Fantasy VII Demo ein bisschen besser macht. Da ist halt das, da gibt es halt mehrere Magie-Sachen und Skills zum Auswählen, die ein bisschen traditioneller sind. Und das Spiel pausiert dann halt auch, wenn du die auswählst. Im Gegensatz zu Final Fantasy XV, was nie pausiert, außer du machst irgendwie einen speziellen Wait-Modus an. Aber den habe ich nicht ausprobiert. Von daher, es ist ein interessanter Ansatz, was wir mit dem Kampfsystem gemacht haben. Aber es ist komisch und funktioniert nicht so richtig und ist irgendwie extrem einsteigerfreundlich, aber nicht sehr tiefgreifend. Ja, nicht sehr tiefgreifend. Was auch ein bisschen komisch ist, weil als der Protagonist hast du halt diese Fähigkeit, dass du quasi jederzeit auch mitten in einer Kombo zwischen vier Waffen wechseln kannst. Und da denkt man sich halt, hey, da könnte man viel mit den Waffen machen, dass zum Beispiel die Waffen spezielle Schadenstypen haben, wo dann gewisse Gegner gegen immun sind und so weiter und so fort. Aber das kommt nie wirklich richtig ins Spiel und du bekommst auch nicht sehr viele Waffen im Spiel. Du hast auch nicht sehr viele Waffen zur Auswahl, du kannst noch nicht mal sehr viele Waffen kaufen. Also das ist im Prinzip dann relativ egal. Und dann hast du halt so Sachen wie die Open World, die extrem schön gemacht ist. Final Fantasy, fantastisches Design, selbstverständlich irgendwie. Und ich war auch nicht desinteressiert daran und ich fand es auch ganz interessant, wie sie es halt so aufgemacht haben mit dem Hin- und Herfahren, und du musst idealerweise über Nacht kämpfen, weil sonst die High-Level-Gegner kommen, gegen die man die meiste Zeit des Spiels keine große Chance hat. Und das ist alles sehr schön gemacht, aber die meisten Quests und sowas, die man dann in dieser Open World hat, sind halt alles sehr basische Fetch-Quests, beziehungsweise töte dies und das. Das Einzige, was so ein bisschen interessanter ist, sind die optionalen Jagdsachen, dass man auf speziellen Viechern jagt, wo ein bisschen mehr Abwechslung mit reinkommt, aber das meiste ist halt als Open World sehr, 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 sehr generisch und uninteressant und nichts im Vergleich zum Beispiel zu einem Witcher 3, was dann zumindest meistens interessante Storys oder sowas dahinter zu bieten hat. Das meiste ist halt wirklich, geh dahin, sammel diese Sache, bring sie zurück und das arbeitet man halt ab. Das ist jetzt im Moment ganz schön während der ganzen Quarantäne-Sache, dass man so ein Spiel hat, was man abarbeiten kann, aber so für ein großes, episches Story-Singleplayer-Ding, nee. Nicht ganz so toll, aber andererseits kann ich auch nicht sagen, dass ich mich gelangweilt habe. Das ist halt die Sache da dran. Und dann die andere Hälfte des Spiels ist komplett linear. Also da kann man dann gar nichts mehr, da hast du dann gar nichts mehr von der Open World. Du kannst in die Open World zurück, um noch Quests zu erledigen, aber storytechnisch beziehungsweise kanontechnisch bist du halt den Rest des Spiels wirklich auf einem linearen Pfad, was insoweit geht, dass du die meiste Zeit vom Rest des Spiels quasi mit einem Zug von Location zu Location fährst und dann da schnell Dinge erledigst.
Aber das ist der Entwicklung irgendwie verschuldet, ne? Die haben 8 Jahre lang das...
Ja, die haben das Spiel, ich glaube, insgesamt über 10 Jahre entwickelt. Ursprünglich sollte Final Fantasy 15 ein Spin-off werden von 13.
Mhm. Wie hieß das nochmal? Final Fantasy 13 irgendwas, ne?
Ja, ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern. Es war nicht Final Fantasy 13 2.
Nee,
es Spiel, war... Was auch rausgekommen ist.
Ja. meine Güte, ich google mal gerade danach. Wie hieß das nochmal? Final Fantasy 13. Ja, selbst bei Wikipedia finde ich es jetzt nicht so. Vielleicht in der Entwicklung.
Ja, in der Entwicklung würdest du am ehesten finden, wie es mal ursprünglich hieß.
Zusammen mit Final Fantasy Agito 13. Versus 13 war das.
Oh ja, richtig, Versus. Agito ist auch rausgekommen, ne? Das war dieses...
Weiß ich gar nicht mehr. Aber das sollte...
Das war so ein bisschen ähnlich zu dem letzten Fire Emblem, dass das auch sowas mit so einer Schule war, wo Leute kämpfen lernen und Kram. Egal.
Fire Emblem war gut.
Aber ja, das merkt man halt auch sehr, insbesondere weil du hast dann quasi, bevor das mit der Open World ganz endet, hast du nochmal so eine Mini-Open World, was quasi die Final Fantasy-Version von Venedig ist, was sehr hübsch designt ist, aber du verbringst ungefähr 10 Minuten da. Und da gibt's auch absolut nichts zu tun. Also du kannst dann nochmal nachträglich hin und ein paar Nebenquests erledigen, aber da hast du absolut nichts zu tun. Und dann halt zum Beispiel irgendwann kommst du halt auch in dieses Land, wo deine zukünftige Braut herkommt. Aber du siehst es quasi nur aus der Ferne. Du steigst halt mal kurz aus deinem Zug aus und redest mit ein paar mit dir befreundeten Söldnern und siehst halt im Hintergrund, wie die Stadt ein bisschen brennt und dann fährst du weiter. Also es ist schon auffällig, dass da die Entwicklung ein bisschen problematisch war und dass da, glaube ich, im Endeffekt viel zwischendurch verworfen wurde. Ich meine, im Prinzip, so wie ich gehört habe, wurde ja mal zwischenzeitlich das ganze Spiel verworfen und es wurde was Neues draus gemacht, mehr oder weniger. Und
der Publisher hat alle Story-DLCs zum Schluss gecancelt, weil die irgendwie nicht über die Verkäufe zufrieden waren, nach so langer Entwicklungszeit?
Das weiß ich nicht genau, weil es gibt an sich 4 Story-DLCs, die dann auch gut in das Spiel einhaken, weil es ist dann tatsächlich so, dass zwischenzeitlich mal Leute aus deinem inneren Freundeskreis weg sind und die dann quasi ihre eigenen Sachen haben und das sind dann halt diese DLCs. Nicht super wichtig, aber zumindest eine interessante Abwechslung. Von daher kann man es schon spielen, muss man aber nicht. Was halt auch problematisch war, ist, und was immer noch problematisch ist, was ich interessant fand nach den ganzen Patches, ist, der Anfang ist sehr, sehr konfus. Also das Spiel geht halt absolut davon aus, dass du sowohl den Film geguckt hast, der quasi ein Prequel ist, Kingsglaive Final Fantasy, was ja, dann quasi zeigt, wie dieses Königreich fällt, wie es übernommen wird. Und dann gibt es noch einen kurzen Anime namens Brotherhood, wo du ein bisschen was über die Charaktere kennenlernst. Und es ist nicht alles super notwendig, aber es wird dir halt auch nicht so richtig erzählt. Zum Beispiel diese ganze Sache mit diesem magischen Kristall, von dem ich kurz geredet habe, von dem es wohl mal früher mehr gab und es gibt jetzt nur noch einen. Und darum ist der halt so wichtig und darum will halt auch dieses böse Imperium die. Das wird halt nie so richtig erklärt, aber das Spiel geht ein bisschen davon aus, dass du das weißt. Und von daher, das trägt halt noch zusätzlich zu dem Problem bei, dass konzeptuell ich die erste Hälfte von Final Fantasy XV storytechnisch sehr interessant finde, aber es ist halt sowohl konfus erzählt und dazu kommt halt die meiste Zeit ist es halt so ein bisschen, hey, wir reden nicht drüber, hey, lass uns an dieser Raststätte was essen gehen und Fotos schießen und Spaß haben.
Mhm. Naja.
Es ist ein kompliziertes Spiel, ich habe es nicht gehasst. Es hat ein überraschend gutes Ende. Ich fand das Ende des Spiels sehr gut. Ich habe mich nie gelangweilt bei dem Spiel.
Oh, ist doch gut.
Es hat eine sehr gute Präsentation, aber es ist halt so ziemlich in allen Dingen sehr problematisch. Und was mich halt auch geärgert hat, nach diesen ganzen Jahren der Entwicklung und diesen ganzen DLCs und Patches und was auch immer, hatte ich mehrere Bugs, wo ich das Spiel neu starten musste und von einem alten Spielstand neu laden musste. Oh. Und das auch nicht irgendwie in Nebenquests oder irgendwie in Sachen, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt eine komplizierte Ausnahmesituation, die man nicht hätte vorhersehen können, sondern tatsächlich teilweise mit in den letzten Bosskämpfen, die dann halt nicht richtig aufgelöst wurden und wo dann quasi der 5 Meter hohe Bossgegner angefangen hat, durch die Gegend zu fliegen, ohne sich zu bewegen. Und ich nichts mehr machen konnte, weil sich mein Charakter nicht bewegen konnte, weil eigentlich hätte etwas aktiviert werden müssen, was nicht getriggert wurde.
Naja.
Bei Erwähnung von Brotherhood ging mir so ein bisschen kalter Schauer über den Rücken. Ein paar Flashbacks zu Full Metal Alchemist Brotherhood. Ist aber eine Glaubensfrage, egal.
Okay. Ich fand die Originalserie von Full Metal Alchemist besser.
Ja. High five, mental.
Hey.
Wow.
Das ist auch der Einzige, den ich kenne, der die Meinung hat, weil alle anderen sagen, ah, aber es ist näher am Manga dran. Ja, ist auch nicht so toll.
Aber der Rest ist ziemlich Schrott.
Ja, ich meine, das Ende von der ursprünglichen Full Metal Alchemist Serie ist auch nicht so super toll, aber
so mit Cliffhanger und dann haben die so ein Full-Length-Anime rausgebracht, ja, ne?
Ja, ein Film kam raus.
Ja.
Ein Realfilm.
Ja, der kam auch irgendwann raus, aber, aber quasi um die erste Serie für das Ende kam dann nochmal ein Film raus. Hm. Der dann aber auch nicht so viel mit der Serie zu tun hatte, bis auf das Ende, was dann halt auch das Ende für die Serie war.
Ja.
Was so ein bisschen. Aber egal. Hat jetzt nur indirekt etwas mit Final Fantasy zu tun. Ach ja, kommt auch noch damit. Das habe ich dann tatsächlich nicht hier mitgespielt. Noch eine zusätzliche Multiplayer-Komponente.
Es gibt Multiplayer bei Final Fantasy?
15? Ja.
Final Fantasy 15 Comrades ist das.
Okay, komisch.
Was lustig ist, weil man kann es separat spielen. Man sollte es nicht separat spielen, wenn man Final Fantasy 15 spielen will, weil da gibt's einen gigantischen Spoiler.
Oh, okay.
Weil der ganze Endcontent ist relativ nah am Ende des Spiels. Okay. Und da sind zwischendurch einige Sachen passiert, einige sehr große, sehr wichtige Sachen. Und aber ja, wenn man dann will, andererseits ist es halt seltsam, wenn man dann kurz vor dem Ende ist, gibt es auch einen Abschneidepunkt, wo man dann sagen kann, okay, jetzt kannst du erstmal mit dem Spiel aufhören und jetzt kannst du erstmal den Multiplayer-Part spielen, aber dann spielst du 30, 40 Stunden diesen Multiplayer-Part, der hauptsächlich aus Fetch-Quests besteht. Und da habe ich dann gedacht, nee, das muss nicht sein.
Naja.
Also alles in allem finde ich es wirklich schwierig, eine endgültige Meinung über Final Fantasy 15 zu haben, weil es ist, nichts an dem Spiel ist wirklich sehr schlecht, aber alles, was gut an dem Spiel ist, hat irgendwie Probleme.
Aber du hast das Spiel nicht, das heißt, es muss eigentlich richtig super gut sein.
Weiß ich nicht. Ich meine, die meisten, soweit ich weiß, die meisten Final Fantasy Fans mögen das Spiel auch nicht.
Ah, es ist ja nicht, es ist, glaube ich, das am wenigsten Final Fantasy Spiel von Final Fantasy Spielen, oder?
Ich würde sagen, nicht wirklich. Von dem, was ich gehört habe, ist das Kampfsystem nicht unähnlich zu Final Fantasy 13. Und ich meine, es hat im Endeffekt all die Final Fantasy Sachen,
die man so kennt. Ich habe es noch nicht gespielt. Und ich bin jetzt auch keiner, der Final Fantasy großartig kennt. Also ich habe ja, wie gesagt, nur Teil 10 gespielt und Teil 13. Und Teil 13 mochte ich nicht. Teil 10 mochte ich sehr gerne. Ich hatte noch einen Teil gespielt.
Was ich empfehlen kann, ist Final Fantasy 12. Insbesondere mit den Remastern, die rausgekommen sind.
Ich habe das Remaster noch hier. Also ich wollte es irgendwann mal spielen.
Also das kann ich definitiv empfehlen. Das ist ein sehr gutes Spiel, sowohl spielerisch, als auch die Story ist interessant, auch wenn bei Final Fantasy 12 das Problem ist, dass es da so ein bisschen im Hintergrund Streitigkeiten gab und im Prinzip der Typ, der die Story gespielt hat, geschrieben hat, eine andere Story erzählen wollte und dann die Leute bei Square gesagt haben, oh, wir brauchen einen jungen, generischen Anime-Protagonisten und der dann da irgendwie mit reingekramt ist. Was ein bisschen seltsam ist, aber trotzdem würde ich sagen, Final Fantasy XII Story ist trotzdem noch überdurchschnittlich gut interessant und hat ein sehr interessantes, hat sehr interessante Gameplay-Mechaniken, die mir sehr gefallen haben. Also das ist tatsächlich ein Final Fantasy-Spiel, was ich empfehlen kann. Final Fantasy XV kann ich irgendwie empfehlen. Es ist ein ganz interessantes Spiel, wenn man mal so einen Einstieg haben, wenn man nie irgendwie ein JRPG gespielt hat und dann mal so einen Einstieg haben will. Es ist ja auch quasi, damals wurde es ja auch beworben, beziehungsweise es bewirbt sich immer noch als das Final Fantasy für Langzeitfans und für Newcomer. Da ist es nicht der schlechteste Einstieg, auch so genretechnisch. Wir hatten ein ganz kurzes Aufnahmeproblem, was jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommt. Auch wenn ich gerade sehe, meine Tonqualität geht ein bisschen runter. Jetzt geht sie wieder hoch. Ist meine Tonqualität gut?
Ja, ich kann dich gut hören.
Ja. Okay.
Kann auch am Discord liegen.
Okay, dann nochmal kurz. Wir hatten ein kleines Problem mit dem Ton, der jetzt hoffentlich behoben ist. Und um nochmal einzusteigen, meine endgültige Meinung, was jetzt Final Fantasy 15 betrifft, ist, wie gesagt, ich habe es nicht gehasst. Es hat Richtung Ende eine ganz interessante Story und ein interessantes Konzept. Es ist natürlich, wie es bei Final Fantasy üblich ist, hat es sehr gute Musik, sehr gutes Design, überwiegend sehr gute Grafik. Das einzige Problem ist halt, man merkt dem Spiel an, dass es so ein bisschen konfus mit sich selber ist. Es hat viele Probleme, es ist nie wirklich schlecht, aber es ist halt problematisch und es ist auch nicht direkt sehr tiefgreifend in vielen Dingen. Von daher, wenn man absoluter Fan ist, sollte man es sich ansehen, denke ich. Schon allein, um mitreden zu können. Wenn man irgendwie an dem Plot oder was auch immer oder an der Welt interessiert ist, kann ich es auch durchaus empfehlen. Oder wenn man halt neugierig ist darüber, was halt aus diesem großen 10-jährigen Projekt geworden ist, was irgendwie durch 3 verschiedene Iterationen mindestens gegangen ist, um das zu sehen. Bei allen anderen Sachen würde ich sagen, es gibt bessere Final Fantasies und bessere JRPGs.
Ich sag mal, diejenigen, die das spielen wollen, die haben es wahrscheinlich schon längst gespielt. Ich weiß, bist jetzt auch schon etwas älter.
Ja, ja. Aber ich habe es erst jetzt gespielt und es gibt sicherlich auch genug Leute, die es noch nicht gespielt haben und eventuell nach Final Fantasy VII Remake dann mehr sehen wollen.
Ich gehöre dazu, ich habe es auch noch nicht gespielt. Obwohl, ich habe es ja zu Hause, aber ich habe es immer noch nicht gespielt. Also, naja.
Ja, habe ich dich jetzt davon überzeugt, das mal zu spielen? Oder habe ich dich davon überzeugt, das zu verkaufen? Weil ich weiß es selber nicht.
Ja, wie lange hast du denn eigentlich gespielt jetzt? Also die
Im Endeffekt für ein Open-World-Spiel und ein RPG nicht super lange. Ich glaube, insgesamt waren es 40 Stunden.
Es geht noch, ja.
Es geht. Keine kürzere, keine längere. Ein anderes Spiel, was ich gespielt habe, da bin ich nur kurz dran, ist Doom. Und zwar Doom von 1993. Habe ich jetzt beschlossen, nochmal zu spielen, weil es ist ein sehr gutes Spiel. Und das Interessante ist...
Erste Doom.
Ja. Beziehungsweise das erste Doom habe ich schon durchgespielt. Ich spiele jetzt noch Doom 2. Das Interessante ist dafür, dass es quasi so der quasi Urvater von First-Person-Shootern ist. Natürlich ist es nicht der erste First-Person-Shooter, aber es ist halt quasi der iPod der First-Person-Shooter, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja,
das erste große populäre Ding.
Ich hatte eine coole Analogie gehört. Also es ist nicht der Urvater der Shooter, aber es ist der Daddy der Shooter.
Okay, der Daddy der Shooter.
Big Daddy.
Ja, sowas habe ich auch gedacht. Aber im Prinzip, ja. Was halt interessant ist dafür, dass es halt diesen Status hat als quasi ein Anfangspunkt und als der Punkt, wo im Prinzip alle First-Person-Shooter, alle Ego-Shooter von ausgehen, ist es heutzutage doch ein sehr anderes Spiel als ein traditioneller First-Person-Shooter. Aber andererseits ist es auch das, was es für mich jetzt umso interessanter macht, weil es ist ein sehr eigenes Spiel und es ist in gewisser Weise ein sehr einzigartiges Spiel, was nur schwer mit anderen Spielen zu vergleichen ist, inklusive Wolfenstein 3D. Das finde ich sehr interessant. Und ich kann es nur empfehlen, weil es macht immer noch sehr viel Spaß. Es ist ein interessantes Spiel. Es ist natürlich nicht so hübsch, aber es hat im Prinzip in gewisser Weise seinen eigenen Stil. Von daher, das kann ich empfehlen. Und was ich mir dann auch noch angesehen habe, ist Doom 64, was jetzt nochmal als Remake rausgekommen ist.
Ja.
Im Zusammenhang zu diesem anderen Spiel. Was auch sehr interessant ist, weil, was glaube ich jetzt mehr Leute wissen, aber was Leute lange Zeit nicht gewusst haben, Doom 64 ist kein Port von Doom 1 oder Doom 2, es ist ein eigenes Spiel. Mit einer eigenen Kampagne. Gedacht.
Wie bitte? Das habe ich früher auch immer, also bis jetzt hier, hier quasi als Portierung gebracht worden ist, habe ich auch mal gedacht, Doom 64 wäre einfach nur eine Portierung von Doom fürs N64. Aber es ist eigentlich ein eigenes Spiel.
Ja, es ist tatsächlich ein eigenes Spiel. Ich glaube, ja gut, storymäßig haben die Doom-Spiele alle keine Story, aber ich glaube, es wäre tatsächlich sogar eine Fortsetzung von Doom 2. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es hat tatsächlich neue Grafik. Es wurde nicht von id Software entwickelt. Was ganz interessant ist, es wurde aber von id Software quasi mitproduziert. Von daher, es hat im Prinzip das richtige Feeling und so, aber es ist halt doch ein bisschen merklich anders in gewisser Weise vom Feel und von anderen Sachen. Und ich würde jetzt sagen, es ist nicht so gut wie Doom 1 und 2, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Spiel. Und da sollte man mal definitiv reingucken, insbesondere falls man das Spiel eh schon hat, weil man dieses andere Spiel vorbestellt hat.
Ja,
und damit komme ich zu euch. Was habt ihr denn so gespielt?
Ach gut, ich weiß nicht, was du meinst. Überhaupt nicht.
Ja, nee. Ich habe tatsächlich auch Doom 64 gespielt. Also das hat mir ungewöhnlich oder außergewöhnlich oder überraschend viel Spaß gemacht tatsächlich. Es ist aber mehr Horrorspiel als jetzt Doom, würde ich sagen. Also es hat...
aber ich schätze, das ist das Interessante. Viele Leute, die ich gehört habe, die Doom quasi damals zum Release gespielt haben, 1993, ich habe es nicht gespielt. Ich bin in einem sehr behüteten Haushalt aufgewachsen. Ich glaube, ich habe das erste Mal Doom irgendwie 98 oder so gespielt, also ein bisschen später. Aber damals war ich noch zu jung dafür. Aber viele Leute, die damals Doom gespielt haben, haben gesagt, es war schon irgendwie ein gruseliges Spiel, trotz der Musik und allem und dem ganzen Geballer. Und man merkt auch so Sachen davon. Also du hast halt insbesondere später im Spiel einige Passagen, die halt ein bisschen gruseliger sind, aber es kommt nicht so richtig rüber. Da fühlt sich Doom 64 tatsächlich so ein bisschen wie ein Bindeglied an, weil Doom 64 ist schon von der Musik her atmosphärischer und halt von dem Level-Design und auch von der Ausleuchtung her ein bisschen mehr, so wie man ein traditionelleres Horrorspiel sehen würde.
Ja, das meine ich. Ich meine hauptsächlich auch so die Ausleuchtung, weil es viel dunkler ist. Es arbeitet mehr mit so Licht geht an, aus und so weiter. Das ist, fand ich schon, ich sag mal, mehr so atmosphärischer. Doom schleudert dir halt einfach, ich meine, gut, ich kann es jetzt schlecht vergleichen, weil ich ja jetzt nicht direkt hintereinander gespielt habe, aber soweit ich Doom noch in Erinnerung habe, waren das einfach nur Gegnerhorden, hast dich durchgeballert und bis zum Ende ist der Level gelaufen. Und jetzt hast du quasi so Sachen, die passieren. Ich meine, es passiert halt, dass das Gegner kommen oder das Licht ausgeht oder sonst irgendwas. Aber du hast auch mehr so dieses Ambient-Sound. Du hast halt auch mal, so, keine Ahnung, so, was mich da so überrascht hat, diese ja, nicht Mönchgesänge, aber so Chanting, so ein bisschen. Das ist ein bisschen gruseliger alles, aber es hat tatsächlich, ich habe gedacht, als ich das angefangen habe, das zu spielen, dass ich, ja, ich probiere es mal kurz aus, schaue mal ein bisschen rein, aber dann habe ich echt sehr, sehr lange gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, und da muss ich, um zu dem anderen großen Titel zu kommen, nämlich Doom Eternal, da hatte ich am Anfang gar nicht so viel Spaß mit, muss ich sagen. Also am Anfang hättest du mich jetzt Anfang der Woche noch gefragt, ja, wie findest du Doom Eternal? Jetzt gesagt so, boah, das hat so viele Probleme. Jetzt habe ich's, jetzt bin ich, glaube ich, in Level 9 müsste ich jetzt sein, oder 10, ich weiß es nicht genau. Bin also schon relativ weit. Und es macht jetzt viel, viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, Anton.
Was hat sich geändert?
Am Anfang hatte ich wahnsinnig viel Probleme, weil es herrscht ständig Munitionsknappheit, weil eines dieser neuen Mechaniken ist halt, dass du jetzt quasi neben den Glory Kills hast du jetzt diese Sage Kill, dann machst du mit der Kettensäge, greifst du dann halt die Gegner an und die geben dir dann quasi Munition. Also nicht freiwillig, also das sprüht dann aus denen heraus. Also die bluten quasi Munition und die sammelst du ein und am Anfang, wenn dein Charakter noch nicht entsprechend aufgelevelt hast, hast halt immer nur relativ wenig. Weißt du, da ballerst du 2-3 Mal und dann musst du schon wieder einen Sage-Kill machen. Was echt anstrengend ist am Anfang. Und also um mal so ein bisschen die Grundmechaniken zu beschreiben, es gibt wieder die Glory-Kills, die aus dem Doom 2016 kommen. Das heißt, man ballert ein bisschen durch die Gegend, irgendwann fängt ein Gegner an zu blinken, dann machst du fürs einen Glory-Kill aus, dann kriegst du wieder auch neue Lebensenergie. Jetzt hast du noch den Sage-Kill, der bringt dir Munition und dann hast du noch einen Flammenwerfer. Wenn du damit die Gegner attackierst, dann geben die Rüstung ab. Also quasi kriegst du die Items nur durch die Gegner. Es gibt zwar so vereinzelt ein paar Sachen, die rumliegen, aber du bist gezwungen, wirklich die Gegner entsprechend zu killen, um Gesundheit, Rüstung und Munition zu kriegen.
Und du musst quasi auch drüber nachdenken, was du halt von den Gegnern haben willst, wenn ich das dann richtig verstanden habe, richtig?
Ja, muss man schnell drauf reagieren und sich taktisch überlegen, was man
nutzen muss. Echt, also aber ich muss tatsächlich sagen, also das hat mir am Anfang echt nicht gefallen. Also jetzt, dass ich jetzt Munition kriege und so weiter, das ist schon okay, aber es fängt erst an, wirklich sinnvoll oder beziehungsweise Spaß zu machen, wenn du ein bisschen mehr Munition hast. Und das musst du erst machen, indem du deine Figur auflevelst. Mhm. Und Level-Systeme, so ein Shooter, ich dachte mir so, Doom ist so ein, hey, das ist ein Shooter, ich will rumlaufen und Monster platt machen. Ich will mich nicht um irgendwie so einen Levelbaum kümmern. Also jetzt kannst du kannst halt deinen Suit aufleveln, du kannst ja deinen Health, Armor, Power und Munition-Ding upgraden, du kannst deine Waffen upgraden. Das hat ein riesen Menü, das Ding. Und
ich meine, ein bisschen was davon war ja in Doom 2016.
das hat quasi alles von Doom 2016 übernommen, so ist es jetzt nicht, also aber es hat noch viel mehr draufgesetzt quasi. Was mir an Doom 1 zum Beispiel gefallen hat, ich meine, du hast eine Waffe, du weißt genau, was die Waffe macht. Und du brauchst dich nicht aufleveln, also dein Health oder sonst irgendwas, sondern du läufst einfach durch die Gegend und ballerst. Jetzt habe ich dieses Gefühl erst, seitdem ich jetzt meine Munition, also als wo ich jetzt meinen Charakter aufgelevelt habe, jetzt habe ich so dieses Doom-Gefühl, jetzt weiß ich genau, was macht. Es gibt natürlich diese Waffen-Upgrades, die natürlich toll sind, weil jetzt hat jede Waffe quasi zwei zusätzliche Modi, was richtig geil ist. Also kannst du mit der Schrotflinte kannst du einmal Granaten abfeuern oder kannst halt so ein Schnellfeuer machen. Was natürlich cool ist, aber auch wieder ein bisschen too much. aber das ist Jammern eher auf hohem Niveau. Eine andere Sache sind natürlich jetzt, das ist natürlich dann wahrscheinlich eher nur das Problem der Konsolenversion, weil ich spiele das auf der PlayStation 4. Da ist die Tastatur ist quasi, oder die Tastenbelegung ist halt echt überbelegt. Also, weil man kann ja jetzt auch springen und dann gibt's den Dash, dann musst du Kreis drücken, Flammenwerfer war Dreieck und Viereck war die Kreissäge und und mit R3 zum Beispiel, da machst du ja den Glory Kill, damit machst du aber auch den Blood Punch, also ich habe sehr oft, dass ich versehentlich den Blood Punch gemacht, also Blood Punch ist halt auch wieder, das ist halt einfach ein Faustschlag, der unglaublich stark ist. Und ich habe den immer versehentlich mal ausgelegt, obwohl ich wollte jetzt einen Glory Kill machen. Aber mit R3 kann ich auch Sachen benutzen oder ich kann mich am Wände festhalten. Das ist halt alles auf der gleichen Taste. Ich weiß nicht. Anton, du spielst wahrscheinlich am PC, richtig?
Ja.
Wie ist es da? Gibt's da für den Glory Kill und Blood Punch unterschiedliche Tasten oder ist das auch alles auf einer Taste?
Nee, das ist genau dieselbe Taste, weil Blood Punch sich automatisch auflädt praktisch. Ne? Und dann kann man auf bestimmten Gegner dann loslassen, damit man dann Instant Kill damit macht.
Aber es ist genau
der gleichen.
Ja, da, wie gesagt, das hatte ich dann versehen. Ich wollte mir den immer aufsparen, mal wenn man in so eine Bedrulle kommt und dann Glory Kill und dann habe ich den verschwendet sozusagen. Naja, anderes Ding, was mich am Anfang gestört hat oder was mich jetzt nicht mehr stört, weil es eigentlich nicht mehr vorkommt. Es gibt ja da unglaublich viele Jump'n'Run-Passagen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Also das hat mir damals bei den Anfängen von den 3D-Shootern, bei anderen Shootern schon, eigentlich immer hatte ich keine Probleme mit irgendwo hinzuspringen und so weiter. Das Einzige, womit ich immer noch Probleme ist halt diese Stange, wenn man, also bei Doom Eternal kannst du jetzt dich auch an einer Stange festhalten und dann schleudern und dann kommst du an einen höheren Punkt. Da habe ich noch Schwierigkeiten, das so genau an. Aber ansonsten komme ich ganz gut damit klar. Das, was mir nur nicht gefallen hat, kam allerdings nur am Anfang vor, ich weiß gar nicht, jetzt im späteren Verlauf überhaupt nicht mehr. Da waren so Sachen mit Timing wichtig. Da musstest du halt einen Schalter abschießen, einmal sogar oder zwei, dreimal im Sturz sozusagen, da musst du dann den Schalter treffen und dann schnell hin, also so ein bisschen wie bei den alten Tomb Raider Spielen, legst einen Schalter um, dann läuft eine Zeit ab und dann musst du, ich hasse alles, was mit Timing irgendwie zu tun hat in Videospielen. Das ist, das setzt mich so unter Druck und dann, selbst wenn ich das kann, dann verhunzt sich das. Und, naja, das kam mal am Anfang super häufig vor und jetzt sind die Sprungpassagen eher nur noch so ein bisschen, obwohl zwischendurch gab es noch so, wo man sich dran, da konnte man dran springen und nach 2-3 Sekunden fällt das, wo man dran gesprungen hat, runter. Aber das kam jetzt auch nicht mehr weiter vor. Ich hoffe, das bleibt auch weg. Das fand ich furchtbar.
Ich weiß nicht, ja, das war so das, was ich... Ich hab's selber, Doom Eternal, ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's aber damals auf der Gamescom gespielt. Da war ich sehr besorgt wegen den Jump-and-Run-Passagen, weil die habe ich absolut nicht gemocht.
Ich finde die nicht schlimm. Die sorgen auch ein bisschen so für... ein bisschen Ruhe quasi, weil meistens sind keine Gegner dabei, wenn du diese Jump'n'Run-Passagen, es gibt ein paar Passagen, da sind Gegner dabei, die machen es dann ein bisschen kritischer, aber das geht dann halt, das geht. Anton, kommst du damit klar mit diesen Jump'n'Run-Passagen?
Mit Jump'n'Runs hatte ich nur ein, zwei Mal Probleme, weil ich nicht auf den ersten Blick gesehen habe, wohin ich musste.
Ach ja, ey.
Das war das Schlimmste.
An zwei, drei Stellen, da kam ich überhaupt nicht weiter, weil wo muss ich denn jetzt hin? Und diese Karte, die man hat, die bringt einen da auch nicht weiter. Die Karte sagt nämlich, du musst da hin, aber das ist eine Tür, du musst halt da außen rum irgendwo. Ja, das ist. Aber da hatte ich tatsächlich heute sogar einen Fall, da, ich weiß nicht, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde habe ich verbracht und da Ding, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Aber das war dann halt ein Bug. Weil eigentlich müsste sich eine Tür öffnen, wenn man alle Gegner besiegt hat. Und das ist bei mir nicht passiert. Erst als ich dann das Spiel beendet habe, nochmal neu gestartet hatte und dann den Stand nochmal geladen habe, dann kam ein Monster, dann habe ich die weggeballert und dann gesagt, aber ich habe echt eine halbe Stunde, weil ich dachte mir, hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Also, weil ich dachte so, hey, es kam ja schon mal vor, dass man halt den Weg dann erst später findet oder sowas, weil man dann, das ist tatsächlich, ich meine, die haben so eine Art, Darstellung schon dafür gesorgt, dass man weiß ungefähr, wo man hinkommt, nämlich überall da, wo es grün ist, da muss man lang. Wo es rot ist, ist der Weg zurück, meistens. Immer den grünen Leuchtdingern irgendwie folgen, obwohl es ist so dezent, dass es nicht immer auffällt. Also es ist halt echt schwierig, muss ich sagen. Aber ansonsten und eigentlich wollte ich halt Doom. Für mich ist Doom eigentlich eher so diese Spiele, die man halt zwischendurch immer spielt. Weißt du, immer mal so bam, 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 alles wegballern. Kann ich jetzt bei dem Doom nicht machen, weil wenn ich jetzt eine längere Pause mache, weiß ich nämlich nicht mehr, wie die Tastenbelegung war. Also wenn ich das eine Woche nicht spiele, dann bin ich wahrscheinlich raus. Dann muss ich erstmal wieder lernen, welche Taste was ist. Ich weiß nicht, das finde ich auch schade. Aber technisch gesehen ist es halt... das Spielprinzip ist eigentlich total repetitiv. Also du hast halt immer, du kommst an, du hast dann eine Arena, da musst du alle Monsterplatten machen, dann öffnet sich eine Tür, dann hast du eine Jump-and-Run-Passage, dann springst du irgendwo hin, dann kommst du wieder irgendwo hin, dann musst du wieder alle Monsterplatten machen und das wiederholt sich quasi immer wieder. Zwischendurch gibt es ein paar Story-Fetzen, Zwischensequenzen, die sind ganz nett gemacht. Das klingt jetzt alles nicht so begeisternd, aber das Gunplay ist halt toll. Also da muss ich tatsächlich sagen, es fühlt sich richtig, richtig geil an. Also mit der Schrotflinte durch Dämonen zu ballern, das fühlt sich sehr, sehr gut an.
Ich fand es problematisch, dass die ersten 3-4 Stunden des Spiels man einfach mit neuen Mechaniken in einem Abstand von 10 Minuten zugeballert wird.
Ich dachte, es kommen ja immer noch, also ich meine, ich weiß nicht, in der vorletzten Level hatte ich immer noch irgendwelche neuen Sachen, die dann ankamen. Also ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Also man kriegt ja auch immer wieder neue Monster.
Ich weiß nicht, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich schon den BFG jetzt gerade gekriegt habe. Jetzt weiß ich nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da noch was kommt wieder dazu, aber das fand ich problematisch ein bisschen. Richtig anstrengend ist es, das fühlt sich eher nach Quake 3 Arena an, von den Geschwindigkeiten her und vom...
Ja.
Man darf nicht stehen bleiben, auf jeden Fall.
Du musst auch eigentlich in Verteidigungsmodus reingehen. Also ich meine, verteidigen kannst du nicht, du musst immer nach vorne, du musst immer ballern und das ist eine Verteidigung.
Und das fühlt sich erst vernünftig an, sobald man so das, was du meinst, so gelevelt hat, so nach 6-7 Stunden Spielzeit, wenn man drin ist und ein paar Sachen schon gefunden hat, dann macht's wieder, fängt dann mehr Spaß zu machen, sagen wir mal so. Dann vor allem, was noch aufgefallen ist, Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu Doom 2016 ist gestiegen. Die Nutzung 2016 habe ich auf normalem höchsten Schwierigkeitsgrad, ich glaube auf Nightmare heißt das, Nightmare, genau, durch. Hat zwar auch Schwierigkeiten damit, aber man konnte das spielen. Hier bei dem Teil mit online den ganzen Upgrades und so weiter, musste ich nach dem zweiten, dritten Level, glaube ich, auf eine Schwierigkeitsstufe runtergehen, auf Ultraviolence. Und jetzt spiele ich auf Ultraviolence. Ne?
Definitiv härter als 2016. Wie oft ich am Anfang gestorben bin, ich dachte, ich werde nicht mehr. Obwohl, da muss ich vielleicht doch so einen Hinweis für Leute, die vielleicht das gleiche Problem hatten wie ich. Das ist wahrscheinlich auch nur ein konsolenexklusives Problem, das wahrscheinlich jetzt auch gepatcht ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Spiel angefangen und die Steuerung hat voll geleckt halt. Also die Eingabe kam immer verzögert an und irgendwann hat auch meine Spielfigur dann angefangen, sich einfach zu drehen. meine Lösung des Problems war einfach, das Internet abzuschalten bei dem Spiel, dann keine Probleme mehr. Was übrigens auch ein super dämliches Ding ist, was ich auch erst werde. Ich habe das Spiel gestartet und bei Konsole, du musst einen Bethesda-Account anlegen, um das Spiel dann starten zu können, wenn du mit der Konsole online bist. Du kannst nicht sagen, ja, ich will gar nicht online spielen. Du bist gezwungen, einen Account anzulegen. Das finde ich furchtbar. Sowas ist richtig scheiße. Wenn du das Internet abschaltest, kommt diese Anfrage nicht, aber warum kann man das nicht skippen?
Auf dem PC gibt es das ähnliche Problem, sagen wir so mal. Alles, was im Einzelhandel sich an PC-Versionen befindet, ist eigentlich Bethesda-Launcher-Keys oder die CDs, die verkauft werden mit den Keys für den Bethesda-Launcher. Mhm. Am PC kann man das ein bisschen umgehen, indem man halt bei Steam direkt holt. Ich habe dann die letzten Bethesda-Spiele nur bei Steam geholt halt, ne? Dann braucht man diesen Launcher nicht. Den Account bräuchte man trotzdem halt, ne? Für irgendwelche Sachen. Dann kriegt man damit man zum Beispiel Doom 64, glaube ich, damit man das Spiel kriegt und die ganzen Skins und Shit und Multiplayer, da braucht man diesen Bethesda-Account einfach. Ne? Aber den hatte ich schon. Ja.
Das ist...
ich weiß nicht, wie ist das bei Doom, wie ist das bei dir? Also ich fand zum Beispiel das Design der Monster bei 2016 fand ich viel ansprechender. Das war atmosphärischer und gruseliger halt. Ne?
Ja, die,
jetzt aber ist es ein bisschen mehr Comic.
Ja, aber ich finde es tatsächlich besser, weil das sieht jetzt dem Original-Doom ähnlicher. Also auch von den Farben her. Hm. Also ich finde es tatsächlich so besser, also optisch.
Von der Übersicht finde ich das gut, weil bei der Geschwindigkeit ist das...
man erkennt die Monster auch leichter, das stimmt. Genau. Also das hatte ich bei Doom 2016 manchmal das Problem, die auseinanderzuhalten. Aber jetzt, das ist total easy, ja.
Also richtig, auseinanderzuhalten. Richtig geil fand ich auch, dass man jetzt Einzelteile so der Monster abschießen kann, was stimmt. Auch so taktisch ein bisschen hilft. Da wird man aber ständig darauf hingewiesen, eh über die Tutorials-Einblendungen.
Stimmt, ja.
Zum Beispiel, wie hieß der Arachno, also dieses komisches...
Die Spinnendinger, ja.
Die Spinnendinger, die haben so einen Geschützturm, den kann man gezielt abballern, dann kann der nicht mehr schießen und muss den Nahkampf übergehen.
Ne? Ja, genauso wie dieser Fettklops, ich weiß gar nicht, wie der heißt, mit den zwei... Kann sein.
Mancubus,
ja, den kann man seine Arme quasi wegballern und dann geht er auch in den Nahkampf.
Bei Revenant sind das die Schultergeschütze, kann man auch einzeln abschießen. Das ist ziemlich cool.
Das ist schon relativ cool. Also es gibt auch wahnsinnig viele unterschiedliche Glory Kills, die auch mal sagen. Also je nachdem, von welcher Seite man kommt oder von oben oder sonst irgendwas, dann ist es ein unterschiedlicher Glory Kill. Und die sind echt blutig und brutal. Also da merkt man, das Spiel ist echt ab 18. Also hat seinen Mund, das ist sau brutal. Also heftig, muss ich echt sagen.
Waffen aussehen ist ein bisschen Geschmackssache. Die fand ich bei Doom 2016 vom Aussehen besser, aber das Sounddesign beim neuen Doom ist einfach mega. Alleine schon vom
Der Soundtrack Waffen, ist
auch. Vom Soundtrack und Waffensounds sind auf jeden Fall mega. Was haben wir noch denn? Das Lustige ist, man merkt auch bei diesen Tutorial-Einblendungen oder die Tutorials, die man angeht zwischendurch, falls man Rage 2 gespielt hat, erstaunlicherweise sind die sehr ähnlich aufgebaut, die Tutorials.
Na gut, ich habe Rage nicht gespielt. Mhm. Aber naja, gut, wenn du das sagst.
Ja, das für die Fähigkeiten irgendwie zum Testen oder so wird man in so einen virtuellen Raum reingespawnt. Das war bei Rage 2 genauso. Ne? Für jede Fähigkeit wurde man in so einen virtuellen Raum reingebeamt, wo man die Fähigkeiten ausprobieren konnte. Ne?
Ja. Ja, anmerken möchte, ist, ich hasse die Viecher, die man nicht abballern, die man nicht sofort abballern kann und die man so grün aufleuchten und dann erst kann man sie treffen. Dass ich, ob du weißt, welche Figuren ich meine.
Ach, der, ja. Oh Gott, ja.
hasse ich wie die Pest. Also, das ist,
mit der Axt, ne? Mit
dieser
Axt.
Genau.
Boah. Das ist so ein Arschloch.
Aber ja, das ist gut, das sind jetzt so spätere Dinge. Möchte jetzt auch nicht irgendwas spoilern für Leute. Aber es ist, also für Leute, die mit den Gedanken spielen, das Spiel zu spielen oder die sich das gekauft haben und festgestellt haben, ah, das ist ja, es ist furchtbar, es macht nicht so viel Spaß. Man muss es, wahrscheinlich ist es bei den meisten so, dass die das echt so 4 bis 6 Stunden erstmal spielen müssen, bis es dann richtig Spaß macht. Und dann macht es richtig viel Spaß, weil das Gunplay ist super. Und dann freut man sich auch auf die Arenen, dass man dann, also wenn man da reinkommt und dann, ah, jetzt geht wieder, dann dreht auch immer die Musik so hoch. Das finde ich saugeil. Dann weiß ich, ah ja, jetzt kann ich ballern. Das ist toll. Also ich bin sehr zufrieden damit. Aber wie gesagt, es hat ein echt sehr, sehr steile Einstiegshürde, sag ich mal.
Der Soundtrack ist wieder von Mick Gordon, ne?
Ja.
Da hat immer noch sehr geile Arbeit geleistet, auch wie 2016, wie jetzt bei Doom Eternal. Ist einfach, ballert einfach sehr gut, passend.
Es ist so geil. Also da kommt alles zusammen, auch so die Atmosphäre. Die haben ja jetzt unterschiedliche Areale, wo man hinkommt. Also es sieht nicht alles gleich aus, obwohl ich muss leider sagen, es sieht schon alles so ein bisschen gleich aus. Also ich hätte es mir ein bisschen noch abwechslungsreicher gewünscht. Aber man kommt jetzt so manchmal so eine gotische Kathedralen rein, Wolkenkratzer, die blutig umschmiert sind.
Man ist nur nicht auf der Erde.
Ach, das mal kurz, am Anfang mal kurz auf der Erde noch. Ja. Hell on Earth. Aber ansonsten, ja, es ist ganz nett, so von den Levels, die ich bisher so gesehen habe. Aber ein bisschen Abwechslung, noch mehr Abwechslung wäre schön gewesen.
Wir haben so auch jetzt als große Neuerung, was heißt große Neuerung? So als Neuerung haben wir einen Missionshub, unseren Rückzugsort zwischen den Missionen.
Doom Fortress oder nee, Doom, wer ist das? Doom Fortress?
Castle,
Doom Fortress ist das noch. Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß es nochmal. Doom Fortress. Genau. Das ist quasi so eine, ja, stimmt, so eine Art Hubwelt, da kannst du auch Sachen freischalten, da gibt's noch so einen Trainingsraum, da kannst du rein und bekannte Monster abknallen. Ist ganz nett, habe ich jetzt nicht so viel Zeit, ich habe ein paar Sachen da freigeschaltet, aber
das Coole ist, man kann die ganzen Sammelgegenstände und die Figürchen, die man gefunden hat, da angucken. Es ist einfach so ein wirklich so ein nette Reingabe, hätte ich gesagt.
Aber ist nett. Ja, ich denke mal, für Komplettisten ist das sowieso dann wahrscheinlich das, ah, jetzt hier möchte ich alles, ich gehöre jetzt nicht dazu.
Boah. Ist für mich was wahrscheinlich. So, wenn mir das Spiel gefällt, dann spiele ich das auch entspannt, dann sammle ich auch die ganzen Sachen.
Ja,
so, das habe ich auch bei Tomb Raider oder bei Yakuza ein bisschen.
Ja. Ja, es gibt eine Menge. Es hat auch tatsächlich einen Multiplayer-Mod. Hast du den mal ausprobiert?
Ich hatte leider noch keine Möglichkeit. Sagen wir so mal, ich wollte unbedingt die Kampagne noch durchspielen. Aber um das Spiel zu spielen, braucht man wirklich komplette Konzentration. Deshalb habe ich die Woche jetzt nach letztem Wochenende komplett ausgelassen, nicht mehr gespielt. aber ich hätte da vielleicht ein Ansprech. Kollegen, der das Spiel auch gerade hat und vielleicht zocken wir das online. Ich weiß nicht, gibt das Crossplayer, also zu Konsolen? Ich glaube, das wollten die nicht irgendwie, das haben die nicht eingeführt.
Ich nicht, kann sein. Also ich meine, jetzt in der Akte, ich glaube, die alle neuen Spiele haben das, glaube ich, aber ich weiß jetzt nicht genau, kann ich jetzt auch nicht sagen. Kann ich jetzt nicht bestätigen.
Sonst hätte man das auch spielen können, so.
Ach ja, was ich noch sagen wollte, es sieht richtig, richtig gut aus und das ist super flott. Also die haben das echt so sauber gemacht. Das ist Zauberei.
Man muss sich praktisch Quake Champions auf Steroiden vorstellen, ungefähr von, von der Geschwindigkeit. Ja. Ja. Und das dann in dem Tempo sich nicht treffen zu lassen und dann gleichzeitig an Munition, an Gesundheit, an hier Kevlar zu denken.
Ich habe auch keine Zeit, auf die Anzeigen zu achten, also wie viel Munition ich noch habe. Ich warte immer nur auf diese Sounds so, jetzt so bling, jetzt heißt dann halt, jetzt Munition ist zu gering. Oder der Bildschirm wird leicht rot, dann halt, mein Health geht langsam runter.
Das ist ja genau das Richtige, dass die das mit diesem Interface und hart so richtig bunt gemacht haben, sonst würde man das komplett übersehen. Das braucht man wirklich. Also.
Definitiv, da stimme ich zu. Das ist auch so wahnsinnig schnell, also es ist irre. Ja, aber es ist halt so ein Spiel, was ich nicht lange spielen kann, immer am Stück. Es ist echt stressig. Deswegen habe ich zwischendurch noch The Evil Within 2 gespielt.
dass es so gemächlich und dann so.
Dass es
so
gemächlich ist, es ist halt ist nicht so anstrengend. Und ja, dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, ich habe es noch nicht durch. Aber es ist ja auch ein älteres Spiel, das werden wir. Aber ich spiele es gerade und ich habe ein bisschen Spaß damit, andere Sachen. Obwohl, eine Anekdote zu Evil Within 2, da gab es halt so eine Mission oder sowas, da musste man halt so einen Geist, muss man sich immer nur davor verstecken. Du spielst halt diesen Sebastian, den Hauptcharakter, und da kannst du dann fliehen und den Geist kannst du wohl nicht töten, aber kannst dich halt vor dem verstecken. Und irgendwann komme ich zu einem Haus, da muss ich rein. Und plötzlich wird alles wieder so dunkel und kalt, also wird so kältlich dargestellt und der Geist ist wieder da. Und ich dachte mir so, ach verdammt, jetzt muss ich da, das ist jetzt, muss ich mich daran vorbeischleichen, um in dieses Haus zu kommen. Und ich komme einfach da nicht rein. Da sind Kisten davor, ich kann den Geist ja auch nicht wegballern. Ich habe echt nicht gewusst, was los ist. Dann habe ich, ich weiß nicht, echt, glaube eine oder zwei Stunden bin ich da rumgelaufen, ich habe es nicht hingekriegt. Dann habe ich irgendwann mal gegoogelt, ich habe nur Videos gefunden, wie Leute, die einfach da reingehen. Ich dachte mir so, hä? Da sind Kisten vor der Tür. Bis ich irgendwann festgestellt habe, ach, das ist so eine Art Feature, dass dieser Geist taucht irgendwann immer mal plötzlich auf und dann muss einfach aus seinem Radius verschwinden. Das heißt, ich muss einfach wieder komplett weg. Also es ist so eine Open World quasi so ein bisschen. Und dann ist der Geist weg und dann kann ich wieder dahin und dann sind die Kisten auch weg. Aber da kam ich nicht auf die Idee, dass ich da weg muss. Ich dachte, gehört dazu, aber das hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich echt super viel Zeit und da hatte ich auch keinen Bock mehr. Da habe ich wieder dumm gespielt und meine Aggression losgelassen.
Also dumm in Turn habe ich versucht, ein bisschen bei uns zu streamen auf dem Kanal, ne? Auf Twitch, Gamondo.
Das ist gut.
Aber ja, das OBS kommt immer noch nicht mit den Vulkan-basierten Spielen praktisch.
Oh, okay.
Und das sieht dann ein bisschen ruckelig aus, weil ich dann so Vollbildaufnahme mache praktisch vom Bildschirm. Das ist nicht so performant. Halt. Oh, ein bisschen blöd, aber egal, das haben wir gestreamt. Ich habe zweimal. Zum Thema Spielstunden, ich habe letzte Woche in 50 Stunden, glaube ich, in Doom Eternal versenkt. Das darf man keinem sagen.
Boah.
Ich habe mich irgendwie Freitagabend da hingesetzt und dann so bis Sonntag so insgesamt so 50 Stunden versenkt. Aber ich habe jetzt danach die Woche jetzt nicht gespielt. Und jetzt ich mal. Das, abends nach der Arbeit, das ist sehr schwierig. Also muss man gucken. Apropos Evil Within, habt ihr auch Resident Evil 3 Remaster Demo?
Leider nicht.
Remake Demo gespielt schon.
Ich tatsächlich auch noch nicht.
Okay.
Dann erzähl mal. Aber ich kam nicht dazu.
Was soll man? Also ich bin jetzt nicht der erste Resident Evil Fan in die Richtung, weil ich das fast mit den Spielen fast nichts zu tun hatte, bis auf Teil 1, glaube ich, damals auf PS1. Und das habe ich dann beim Kollegen mitgeguckt, wie das gespielt hat. Resident Evil 2 Remake habe ich angefangen zu spielen. Mega geiles Spiel. Bis zu dem Moment, dass Tyrant kommt.
Ja, dann wird das richtig spannend.
Naja, ich hätte nichts geschaut, der nervt mich mehr. Ne? Also das ist so. Ich fand das nicht spannend, das ist nur nervig. Also ich versuche irgendwas zu erkunden, irgendwas anzugucken, so la la la, und dann pum, 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 pum. Und dann muss man noch wissen, dass es genau drei Räume gibt, wo man sich verstecken kann. Ne? Die sind einfach so gesetzt, ne? Wo du nicht reinkommst. Dann denkst du, ja, okay. So, und was macht die Resident Evil 3 Demo?
Die gibt schon einen kurzen
Abschnitt. Dann gibt es kurz einen Abschnitt halt, ne? So alles super, alles am Erkunden, alles am Angucken, alles wunderbar. Weil ich stehe auf solche Spiele, ich habe auch sehr gerne Alone in the Dark und so weiter gespielt. Und dann so ab bestimmten Moment, wo man sich die Schrotte geholt hat, da gibt es so einen Moment, ja, geht man wieder raus und dann ist die genau dieser Nemesis, dieses Viech. Und das Viech ist noch nerviger als das Tyrant im Teil 2. Für die Leute, die Demo spielen, bevor ihr die Schrotte holt, macht euch einen Gefallen und macht den Weg übers Dach frei, links außen auf der Map.
Okay. Und
dann kommt man an dem schneller vorbei. Und die Demo ist sehr kurz, ich glaube, das geht so eine halbe Stunde. Ich habe die zweimal gestartet, weil es gibt so Sammelfiguren, die man abballern kann.
Die kann man jetzt aber unbegrenzt spielen, oder? Das ist nicht sowas wie die Demo vom Resident Evil 2 Remake.
Nee, die Resident Evil 2 Remake, die war auf eine Stunde begrenzt, danach konnte das nicht mehr spielen. Die hier, das ist unbegrenzt, aber die ist sehr kurz halt, ne? Die, das ist wirklich so, das ist praktisch ein, man ist in der U-Bahn, man kommt raus auf die Straße, da ist so ein Areal und dann noch ein Areal hinter diesem, wie heißt das, Sandwich-Laden oder war das, oder Waffelladen ist da so ein, die dauert so eine halbe Stunde. Und da gibt es halt diese scheiß Figürchen, ne? Und nicht wie so ein Jäger und Sammler zwischendurch. Dann habe ich das erste, zweite Mal gestartet und dann wollte ich die ganzen Figürchen finden. Das Problem ist aber, dass manche Figürchen nur nach bestimmten Aktionen innerhalb der Demo sich freischalten lassen. Also die erscheinen erst auf der Map, wenn man das, weiß nicht, bestimmte Aktionen mit dem Nemesis ausgeführt hat. Ich habe das durchgelesen, da dachte ich so, nee, ihr könnt mich am Arsch lecken, und dann habe ich das Spiel installiert.
Wow.
Das war, an sich finde ich das genial, also das Remake vom Teil 2, aber ich muss mit mir wirklich kämpfen, um gegen, also nochmal den Teil zu gehen. Ich habe gehört, später kommt man nochmal zurück, man kann ihn auch später bekämpfen, aber ich dachte so, ja, ich muss mir das für meinen Nerven überlegen.
Weil, naja, der Punkt ist, was ich jetzt herausgehört habe, wo du es vielleicht falsch angehst, den Tyrant in Teil 2, da ist nicht wirklich der Sinn der Sache, dass du dich vor dem versteckst. Du musst einfach nur quasi mobil bleiben.
Ja.
Ja, das ist ja kein dummer Turno, sagen wir so. So. Schmeidiges Survival-Spiel. Und da habe ich ein bisschen so meine Problemchen. Also untötbare Gegner sind nervig.
Naja, gut, aber die sorgen für Spannung.
Nee, also tatsächlich bei mir nur die Nerven. Ich finde es nicht mal gruselig. Es gab einen Moment, wo die Wand einbricht, da habe ich mich kurz zusammengezuckt. Der Rest war so, ja, okay, scheiße, wieder. Da kommen wieder so die Schritte, dumm, dumm, dumm. Dann denke ich so, oh Gott, jetzt warte ich ab. Dann saß ich so, weiß ich, 10 Minuten in irgendeinem Kellerraum, bis die Schritte verschwanden, dann bin ich wieder rausgegangen. Das ist aber für mich irgendwie, ja.
Ja, gut, das ist halt, ja.
Die haben auch den nerviger gemacht als im ursprünglichen Teil 2, habe ich auch gelesen. Und Nemesis soll noch nerviger werden. Naja,
mal gucken. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, es gab noch eine, möchte ich hier nur kurz loswerden, weil ihr wahrscheinlich mit Nintendo überhaupt nichts anfangen könnt. Aktuell ist hier Arms, dieses komische Prügelspiel mit diesen Stretch Arms. Das ist zurzeit komplett kostenlos, also die Vollversion ist komplett kostenlos. Ich weiß, glaube ich, bis zum 4. April oder so weiter kann man sich das runterladen im eShop und kann das dann bis zum 4. April kann man das dann komplett kostenlos spielen für die Leute, die das interessiert. Das hat der Nintendo nämlich in seinem Direct Mini mit sehr vielen Ankündigungen, also so mini war das gar nicht, da die Spielerschaft beglückt sozusagen. Wo auch viele coole Sachen angekündigt worden sind.
Das war dieses
Box. Ich habe dieses
nacheinander.
Mach du zuerst.
Achso, nee, das war das dieses Boxspiel Arms.
Ja, ja, also genau. Mit, dieses Boxspiel, okay. Dieses bunte Boxspiel.
Ja, mehr okay. wovon ich schon Gameplay gesehen habe, was sehr cool ist, ist dieses Good Job oder so, was auch schon raus ist.
Ah, ja, Good Job, das war so ein Shadow Drop halt. Ne? Das haben sie da angekündigt und das war sofort erhältlich. Fand ich auch. Haben die ein paar Titel gemacht. Also Good Job sah tatsächlich sehr lustig aus, wo ich dachte, oh, das ist witzig. Das ist halt so eine Art Indie-Titel, wo man halt verschiedene Jobs hat. Also zum Beispiel, da geht der in dem Trailer konnte man sehen, da geht zum Beispiel der Projektor kaputt und dann du bist halt in einem anderen Raum und dein Job ist es, einen neuen Projektor zu dem anderen, zu in den Raum zu bringen und den zu ersetzen. Den kannst du einfach durchziehen, also durch die ganzen Räume, oder du baust halt einfach eine Schleuder und schleuderst den quer durch alle Räume, machst zwar viele Sachen kaputt, aber du hast deinen Job erledigt. Es sah sehr witzig aus. Kennt ihr das?
Ja, wie gesagt, ich hatte es gesehen und fand es sehr interessant.
Also das fand ich auch sehr, sehr interessant. Cool war, dass sie hier noch Catherine Full Body und andere Titel jetzt offiziell bestätigt haben. Also es war ja schon vor einem Monat oder so ein Gerücht, dass das Catherine Full Body für Nintendo Switch kommt. Jetzt ist es offiziell angekündigt worden. Genauso wie XCOM 2 Collection und Bioshock Collection. Also es sind so viele Sachen angekündigt worden. Also es ist irre. Und Xenoblade Chronicles Definitive Edition hat jetzt mit dem 29. Mai endlich einen Release-Termin. Das war halt so das Direct.
Ich habe leider keine Switch. Ne?
Ah, das ich auch nicht.
Das waren relativ cool. Hier wurde auch so ein komisches Ninja-Spiel als Ninjala. Das Lustige ist, das hatten wir, also ich und Sarah, auf der Tokyo Game Show hatten wir das halt gesehen. Da war das, glaube ich, für eine andere Plattform. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich für Mobile oder sowas. Weil es ja so ein Free-to-Play-Spiel. Damals habe ich noch gedacht, so, ich habe es in Erinnerung, weil da waren zwei, ich sag mal, nett anzusehende Damen, die in leicht bekleideten Outfits gegenseitig auf einer Bühne bekämpft haben. Und dann sah man im Hintergrund das Spiel. Es sah ja vom Stil her, hatte ich da erst gedacht, das wäre Splatoon, aber es ist ein anderes Spiel. Ja, es ist Free-to-Play. Vielleicht, wenn die Leute Interesse daran haben, können sich das ja mal runterladen und ausprobieren. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt schon direkt zu haben ist. Oder
so,
ich weiß
nicht genau. So wie die Cat-Fights von Yakuza?
Ja, so in etwa. Nur, dass das Spiel ganz anders ist, als das, was sie auf der Bühne gezeigt haben.
Ach so, okay.
Ja, das ist... Und EA hat ein neues Spiel für die Switch veröffentlicht, weil EA ist ja eher sehr zurückhaltend, was Spiele für Nintendo betrifft, aber die haben halt nur Burnout Paradise Remastered angekündigt. Also, naja, egal. Ja,
das auch auf allen Plattformen ist.
Ja, also es ist... Ja, wer es braucht? Ich hätte lieber ein anderes Burnout. Aber ist egal.
Warte, aber das wäre nicht so gut, anderes Burnout zu haben.
Oh nein, nicht diese Art Burnout. Karlauer. Ja, das wollte ich nur einschieben, so der kleine Nintendo-Block sozusagen.
Was ich jetzt gerade als News sehe, ist, dass das erste Nier als Remaster, beziehungsweise als upgraded Version Nier Replicant nochmal für PC, PS4 und Xbox One erscheint.
Nenn den ganzen Titel. Wie heißt es? Replicant Version 1.22474487139.
Ja, die machen ja immer so einen Kram.
Ja, da merkt man, das ist ein
Japaner. Ich hab mich kurz gefasst.
Ja.
Nee, ich bin mal gespannt, aber ich bin nicht so ganz sicher. Ich habe Nier Automata sehr gemocht, aber die Sachen, die ich immer vom ersten Nier gesehen habe, waren zwar interessant, aber nie so etwas, wo ich jetzt sagen wollte, oh, das will ich spielen, weil es auch ein bisschen sehr, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Man muss mich dann davon überzeugen, das erste nochmal zu spielen.
Es ist aber, glaube ich, nicht das erste Spiel, sondern, oder warte, ist es das erste Spiel?
Also ich meine, gut, technisch gesehen ist Nier ein Ableger von Drakengard.
Ein Spin-off? Oder?
Ja, genau. Nee, ein Ableger. Also,
Es ist quasi Drakengard versus 15 oder versus 13 oder wie das hieß. Also im Prinzip ein Spiel, was nicht so richtig damit zu tun hat, aber ein bisschen was. Irgendwie ist da eine komplizierte Historie hinter.
Mal gucken, was...
Genauso wie die Drakengard-Spiele auch sehr, teilweise sehr kompliziert sind, teilweise sehr seltsame Enden haben.
Ja, aber von Nier Replicant gibt es jetzt noch keinen, also nur einen Teaser, soweit ich weiß. Also jetzt,
Ja, ist in Entwicklung dann noch ein Mobile-Titel für iOS und Android namens Nier Reincarnation. Wird ein Rollenspieltitel sein. Mehr weiß man nicht.
Mal gucken. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch nichts mehr Neues zu sagen.
Nee, tatsächlich auch nicht so viel passiert, glaube ich. Ich habe bestimmt jetzt etwas Wichtiges vergessen.
Was zockt ihr denn gerade sonst? So.
Wie gesagt, noch, Pokémon habe ich jetzt auch fast durch, also dank. Ansonsten noch The Evil Within 2 und halt Doom Eternal. Sonst war ich nichts.
Ja, wie gesagt, ich spiele halt Doom und die älteren Dooms und bei anderen Spielen bin ich jetzt gerade so dazwischen, da muss ich mal gerade noch gucken, was ich da machen will. Eventuell mal demnächst endlich mal Yakuza 6 spielen.
Das
bevor irgendwann 7 kommt.
Das dauert hoffentlich nicht mehr so lange.
Ja, aber kann jetzt natürlich gut sein, dass sich jetzt die Lokalisation ein bisschen verschoben hat. Abgesehen davon, dass das Spiel wohl auch zumindest was Lokalisation angeht, sehr viel größer sein soll. Von daher kann es sein, dass es vielleicht nicht im Sommer kommt, aber man weiß es noch nicht. Man wird sehen.
Wir werden es erleben.
Ich habe ja mal gesagt, Black Mesa ist ja rausgekommen. Also Half-Life 1 Remake.
Ja.
Ich habe kein einziges Stück weitergespielt. Ich habe noch ein bisschen Multiplayer rumgehangen. Und, aber irgendwie Half-Life Alyx habt ihr irgendwie die Möglichkeit gehabt, das auszuprobieren, weil ich habe da überhaupt keine Möglichkeit, das anzuspielen. Das
ich kann es über mehrere Wege technisch gesehen spielen. Ich könnte es über meinen Shadow-Streaming-PC zu der Oculus Quest streamen und darüber spielen. Aber da muss ich erstmal ausprobieren, ob sowas überhaupt gut funktioniert mit anderen VR-Spielen, bevor ich viel Geld für Half-Life Alyx ausgebe. Abgesehen davon, dass ich im Moment eh nicht viel VR-Spiel am Spielen bin.
Soll aber sehr gut sein.
Ja, ich habe mir nur einen Stream angeguckt, das ist sehr cool. Aber so ein.
Sieht sehr gut aus, sehr viel Positives davon gehört. Mal schauen.
Sonst habe ich nochmal festgestellt, dass CSGO ein verbuggtes Spiel und kein Stück verbessert wurde seit dem Early Beta Release in 2012. Das Spiel buggt rum, wenn das nicht auf dem Laufwerk liegt, wo Steam und Windows installiert ist. Das ist Micro-Stuttering und so Geschichten. Aber egal. Das Wichtigste ist, God of Duty ist kostenlos. Man kann das, ja.
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Ja.
Ja.
Gut, dann würde ich mal sagen, das war's, ne?
Ja, dann sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr anwesend wart. Zum so Reden, danke. Anton und Marco.
Immer wieder gerne.
Immer wieder gerne. Ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt einen Kommentar auf unserer Webseite gamondo.de oder schreibt uns eine E-Mail info@gamondo.de. Ihr erreicht uns.
wir haben alles im Blick. Und ja, freuen uns immer.
Wir haben ja auch einige neue Zuhörer, wie ich in der Statistik entnommen habe. Also das geht jetzt gerade ab wie Pommes.
Also 10-mal mehr und über unterschiedliche Plattformen Podcasts an.
Ja, dann sage ich mal Tschüss. Ne? Also, ja.
Bleibt gesund.
Ciao.